Ja, liebes Publikum, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Abschlussveranstaltung des 20. Thuner Literaturfestivals Literare. Was für ein volles, schönes Wochenende. Für uns ist es eine ganz besondere Ausgabe. Umso mehr freut es mich, dass das Festival noch nicht ganz zu Ende ist und uns noch einmal eine schöne Veranstaltung erwartet. Maria Christina Piwowarski und Ludwig Lohmann arbeiten seit vielen Jahren in der Buchbranche. Sie sind begeisterte LeserInnen, wahnsinnig vernetzte Buchmenschen und seit 2019 sprechen sie in ihrem Podcast Blau-Schwarz-Berlin über aktuelle Neuerscheinungen und ihre letzten Lektüren. Heute sind Sie mit genau diesem Podcast für eine Sonderfolge hier zu Gast und ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Maria und Ludwig, herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Celine.
Ja, hallo. Schön, dass Sie alle hier sind, dass ihr alle da seid zu dieser Live-Folge Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast an diesem wunderschönen Frühlingstag. Also vielen Dank an Tabea und Celine, dass ihr uns das Wetter hier auch so schön gemacht habt. Das macht das alles für uns ein bisschen wie so ein Urlaubsgefühl. Genau, und danke, dass ihr jetzt auch noch hier so zum Sonntagnachmittag von uns mit uns noch durch ein paar aktuelle Bücher wandern wollt. Der Blau-Schwarz-Berlin-Literatur-Podcast, Celine hatte das schon kurz gesagt, gibt es seit 2019. Einmal im Monat treffen Maria und ich uns und reden über die Bücher, die wir in dem letzten Monat gelesen haben. Meistens ist Grauburgunder im Spiel. Und seit einem halben Jahr, nein, heute nicht. Vielleicht danach, später dann. Seit einem halben Jahr machen wir das immer live aus der Stabi, Staatsbibliothek zu Berlin, unter den Linden, in so einem ganz schicken Haus, fast so schick wie das hier heute. Und unser Podcast beginnt immer so, dass wir, nachdem wir den Wein aufgemacht haben, dass wir Lyrik vorstellen, ein Lyrikband, ein Gedicht vorlesen oder zwei, die uns ganz besonders gefallen gerade. Und danach sprechen wir immer abwechselnd, alternierend im etwas länger über einen Roman, also insgesamt vier Romane. Und zum Schluss empfehlen wir beide noch ein Buch, ohne dass wir uns großartig dazwischenfunken dürfen. Ansonsten dürfen wir das aber. Und apropos dazwischenfunken, normalerweise wird das immer live auf Instagram gesendet, was wir so besprechen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass die Menschen, die uns da zuschauen, auch in den Kommentaren schreiben, hä, was heißt das? Oder hier, das stimmt nicht.
Sieh das anders.
200 Jahre eher geboren oder sowas. Manchmal entsteht da eine sehr schöne Interaktion mit dem Publikum. Und das können wir auch gerne heute so beibehalten. Also Sie alle haben auch eine Kommentarfunktion für uns heute. Wenn Sie das denn mögen, können Sie das so dazwischen rufen. Dann werden wir versuchen, das zu integrieren in unser Gespräch.
Herzliche Einladung auf jeden Fall. Wir sind ihretwegen hier und wir freuen uns, dass Sie da sind. Fangen wir mit Lyrik an, oder? Es ist mein erstes Mal Schweiz und wie Ludwig gerade schon gesagt hat, es hat einen unfassbar schönen Eindruck gemacht. Ich komme auf jeden Fall wieder. Es ist aber nicht mein erstes Mal Schweiz in der Literatur und ich habe lange überlegt, was ich mitnehmen will als Lyrik für den Beginn und ich habe das ganz große Glück, dass mir jemand, eine Frau, die ich eigentlich persönlich gar nicht kenne, aber die mir auf Instagram folgt, die hat mir ein Buchpaket geschickt. Und das passiert gar nicht so häufig, dass mir jemand Bücher schenkt. Und die hat mir unter anderem Leta Semadenis Gedichtband mitgeschickt. Und ich gucke hier schon so in lächelnde Gesichter. Ich muss Leta Semadeni wahrscheinlich nicht vorstellen. Ich kannte sie als Romanautorin und habe jetzt ihre Gedichte Ich bin doch auch ein Tier im Atlantis Verlag entdeckt und habe die letzten Tage und Wochen sehr intensiv mit dieser Lyrik verbracht, die auf Rätoromanisch und Deutsch in diesem Buch versammelt ist. Und ich lese zwei Gedichte, ein ganz, ganz kurzes und ein kurzes. Das erste handelt so ein bisschen von der Schwierigkeit, vor der ich immer stehe, wenn ich versuche, Lyrik zu lesen. Und dieses Gedicht wird mir da künftig sozusagen ein Rezept sein. Es heißt Gedichte lesen. Leg das Herz in die Lücke, spring ohne Netz auf die nächste Zeile. Fertig. Also das hilft mir jetzt auf jeden Fall sehr, 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 wenn ich von Leta Semadeni Sperrgut lese. Sperrgut. Einem Traum vergrabenes Glas mit Küssen, ein Liebhaber ohne Kopf, kleiner Tod, in Wolle verpackt, Tieraugen, unter der Eisdecke lauernd, in Seidenpapier gewickelte Imagination, aus einem Käfig entwichener Todesstoß, mit Zotteln ausgerupfte Goldhaare, die Hochglanzfotografie einer abtrünnigen Nacht, entblößte Laute zum Thema Glas, Berge von Baublänen, viel Tinte, Stillleben mit leerer Wohnung, in der Scheune übereinander geschichtet vernarbte Fingerkuppen, ein nicht entwirrbares Rätsel, geschälte Heimatbilder, das Klirren der Lügen im Winter ausgespuckte Hast, kaltblütiges Dunkel, im Tarnanzug eingemachte spitze Mäuler, den Schlaf überdauerte Augenblicke, Stolperschritte über den Sand, vergammelte Süßspeisen und du. Leta Semadeni, ich bin doch auch ein Tier. Das war die Lyrik und jetzt geht es weiter mit
nicht der Lyrik, Prosa. Ja, und das ist jetzt eigentlich ein bisschen lustig, weil ich will gerne über Tove Ditlevsen reden und das eigentlich ist Maria, die Tove Ditlevsen, Spezialistin von uns beiden. Sie hat seit ein paar Jahren ist die dänische Autorin Tove Ditlevsen auch in Deutschland oder im deutschen Sprachraum wieder eine sehr, sehr wichtige Autorin geworden. Sie wurde wiederentdeckt von Ursel Allenstein, der Übersetzerin, und von Friederike Schilbach bei Aufbau. Zu allen Neuerscheinungen hat Maria Livestreams gemacht und hat so das ein bisschen mit begleitet, diese Wiederentdeckung. Also man kann vielleicht sagen, dass das auch dein Verdienst ist, dass sie wieder so viel gelesen wird, ganz bescheiden. Ich habe mir zuletzt von ihr erschienene Buch Wilhelms Zimmer rausgesucht, weil ich es auch total beeindruckend finde, aber auch in dem Wissen, dass ich vielleicht weniger weiß über dieses Buch als Maria, aber ich will es trotzdem unbedingt besprechen.
Ich finde das so gut, dass du das machst.
Aber du darfst dazwischen kretzen immer, wenn es irgendwas...
Sie haben es gehört, ne?
Ja? Okay. Genau. Okay. Tove Ditlevsen. Wir können es über die Literatur von Tove Ditlevsen reden, ohne auch ihre Person ein bisschen vorzustellen. Tove Ditlevsen ist 1917 in Kopenhagen geboren, in einem ganz, ganz, ganz armen Arbeiterviertel. Also ihre Eltern, man sagt so, sie gehörten wie der untersten Klasse in Kopenhagen an. Der Vater war oft arbeitslos. Sie hatten eine ganz kleine Wohnung, wo die da zu viert mit ihrem älteren Bruder noch gewohnt haben. Es war so wenig Geld da, dass Tove Ditlevsen schon sehr früh aus der Schule raus wollte, obwohl sie ein sehr intelligentes Mädchen war, schon früh angefangen, auch selbst zu schreiben, obwohl sie nicht mal eine eigene Schublade hatte in dieser Wohnung, sowas, also wirklich sehr arm. Und dann ist sie mit 14, musste sie schon arbeiten gehen, hat keine richtige Schulbildung genießen können lange und hat über diese Kindheit auch den ersten Teil der Kopenhagen-Trilogie geschrieben, der hieß Kindheit. Und später hat sie dann in Zeitungen gearbeitet und ist dann auch als Autorin relativ erfolgreich gewesen. Also in Dänemark war sie schon zu Lebzeiten auch eine der großen Autorinnen. Ihre Bücher gehören so zum dänischen Schulkanon. Die hat den Goldenen Lorbeer gewonnen, was so eine der ganz großen Literaturauszeichnungen in Dänemark ist. Und ja, hat aber auch ein sehr wildes Leben gehabt. Also sie war viermal verheiratet.
Das kann passieren.
Sie hat viel getanzt, viel getrunken, viel geraucht. Und sie hat auch schon früh starke psychische Probleme gehabt. Sie war zum Teil schwerst drogenabhängig, worüber sie den Band Abhängigkeit geschrieben hat. Das ist der dritte Teil der Kopenhagen-Trilogie, genau. Und hat viele, viele Wochen, Monate in der Psychiatrie verbracht, wo sie auch zum Teil sagte, das war eigentlich die beste Zeit für ihr Schreiben und ihr Leben, also ihre glücklichste Zeit war eigentlich die Zeit, die sie in der Psychiatrie war. In St. Hans hieß das. Das war so eigentlich ihr Raum für herself, sowas. Ja. Und die letzte Ehe, die sie hatte, die war mit Viktor Andreasen. Er war mal eine Zeit lang Staatsbeamter und dann war er Chefredakteur von so einer Boulevardzeitung. Also in Deutschland würde man vielleicht sagen die Gala oder sowas. Oder die Bunte, genau.
Was liest man in der Schweiz?
Was ist da so eine...
Blick.
Okay, genau. Also er war so ungefähr so ein Chefredakteur wie bei der Blick. Und sie waren, diese beiden, also Tove Ditlevsen und der Viktor Andreasen, waren wie so eine Art Promi-Paar. So. Also die sind auch immer zu allen Empfängen eingeladen worden und über sie wurde berichtet. Und genau, und die beiden waren 20 Jahre verheiratet, die haben ein Haus zusammen gekauft, was so ein bisschen baufällig war. Und und haben sich auch am Anfang, glaube ich, sehr geliebt und am Ende auch sehr gegenseitig verletzt. Das war auch eine sehr heftige Ehe. Und genau darum geht es letztendlich auch in Wilhelms Zimmer, weil Tove Ditlevsen schreibt eigentlich in all ihren Büchern über sich selbst. Also sie ist so eine der großen Autorinnen der Autofiktion. Also alles, wenn wir jetzt so Annie Ernaux oder so oder Rachel Cusk oder diese Autorinnen lesen, dann stehen die immer auf den Schultern von Tove Ditlevsen, weil sie ihr eigenes Leben, ihr Lieben, ihr Leiden, ihre Sucht, ihre Wünsche zu Literatur geformt hat. Und in der Kopenhagen-Trilogie ist es noch ein bisschen weniger gefiltert durch Literatur und Kunst. Und hier hat sie also das versucht, durch bestimmte Strategien noch ein bisschen literarischer zu machen als in der Kopenhagen-Trilogie. Das ist ihr letzter Roman, der hat jetzt genau 50. Geburtstag, der ist 1975 erschienen, auf Dänisch und jetzt letztes Jahr auf Deutsch, in der Übersetzung von Ursel Allenstein. Und im Grunde geht es darum, dass da eine Lise Mundus eine Ehe mit einem Chefredakteur führt, 20 Jahre, und die sich eigentlich gegenseitig so bis aufs Blut verletzen. Und die Handlung setzt ein. Da läuft sie gerade an dem Haus vorbei, was sie beide mal gekauft hatten. Da sind sie schon getrennt. Und das Haus wird gerade abgerissen. Und das kann man vielleicht auch so als so eine Metapher sehen, dass, wie das endet, das Scheitern dieser Beziehung. Ne? Sie sieht so, aha, in diesem Haus haben wir mal gewohnt. Da waren unsere Träume alles drin. Da haben wir gedacht, da können wir ein gemeinsames Leben, eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Und dann kommt sowieso die Abrissbirne und sowas. Und das ist so sinnbildlich für dieses Scheitern dieser Beziehung. Und dann erinnert sie sich so, wie diese Beziehung war und wie sie ihn kennengelernt hat und was er auch für ein Scheusal war. Also er hat sie auch zum Teil so wirklich körperlich verletzt. Er hat so ganz viel getrunken. Der war ja tagelang nicht ansprechbar und so ein richtiger Patriarch und hat ihren eigenen Erfolg nie gegönnt. So. Also die Autorin oder die Hauptfigur Lise Mundus ist auch in der Geschichte halt eine bedeutende Autorin. Und das hat er als Chefredakteur nie so richtig ausgehalten, dass da eine Frau auch Erfolg hat und dass die auch beliebt ist und dass sie vielleicht sogar mehr Erfolg hat als er. Und das ist so ein Konfliktfeld in dieser Beziehung, was sie nie ganz auflösen können und was zum Schluss auch dazu führt, dass sie einander irgendwie so völlig kaputt machen. Habe ich das richtig erzählt bis hierher?
Super richtig erzählt. Sehr, sehr richtig erzählt. Jetzt musst du vielleicht noch so ein bisschen auf den literarischen Stil eingehen.
Okay, genau. Das ist sehr interessant, weil sie schreibt also diese Erzählperspektive, das ist spektakulär, wie sie das macht. Sie schreibt einerseits über diese Autorin in der dritten Person und über diese Lise Mundus. Sie sagt zum Beispiel, ja, diese Lise Mundus war auf diesem Foto drauf, die haben sich total gefreut, ich kann mich genau an diesen Moment erinnern. Mhm. Und in einem Satz. Man denkt sich so, okay, ist das jetzt eigentlich eine Ich-Perspektive oder schreibt
sie... Hat diese göttliche Übersetzerin vielleicht einen Fehler gemacht, Ursel Allenstein? Die macht ja sonst keine Fehler, ja, man stockt so, ne?
Sie verschränkt genauso dieses autobiografische oder autofiktionale mit diesem literarischen, mit dieser literarischen Verfremdung. Es ist immer so zwischen das schwankt so hin und her zwischen ist sie jetzt eigentlich die Figur, und zum Teil schreibt sie dann auch ja über den Tod von Lise Mundus auch ganz, ist ein ganz zentraler, ist relativ früh auch wird klar, dass Lise Mundus diesen Roman nicht überleben wird, und das ist ganz interessant, weil die Lise Mundus am Ende des Romans in den Wald geht mit einer ganzen Tasche voller Schlaftabletten und einem Buch und ihrem Leben ein Ende setzen will. Darüber schreibt Tove Ditlevsen ein Jahr, bevor sie das getan hat. Also Tove Ditlevsen genau starb. Sie hat es mehrmals versucht und am Ende hat sie das auch geschafft. Und in dem Buch nimmt sie sozusagen ihren eigenen Suizid vorweg. Es ist so etwas, ich habe daran gedacht, dass es manchmal ist wie... Wir stellen uns das vielleicht alle manchmal vor, dass, wie wäre es denn, wenn wir sterben würden und dann sehen würden, wie die Welt weiterläuft ohne uns. So, ich finde, das ist so eine ganz archaische, anthropologische Idee, die man eigentlich haben kann. Wie würde das denn weitergehen? Oder auch so eine Fantasie. Also ich hatte das als Kind schon so, dass ich gedacht hatte, okay, ja, die stehen dann alle an meinem Grab und so.
Und betrauern, dass du nicht mehr da bist.
Ja, voll, genau so. Und sie hat es praktisch, sie nutzt die Literatur, die Kunst, um genau diese Fantasie zu spielen und auch zu sagen, okay, wie den eigenen Tod auch vorwegzunehmen, sowas. Und das finde ich, ja, sehr, sehr beeindruckend und natürlich auch sehr düster. Also das ist nichts, was so eine leichte Sonntagslektüre ist, aber trotzdem ist es total witzig auch zum Teil. Also wie die Wie einmal schreibt sie über so einen Politiker, ja, sein Gesicht sah aus wie ein bemaltes Ei. Oder so. Also sie hat auch so ganz viel Lakonie drin und macht es auch ein bisschen über sich selber lustig. Und auch selbst über ihren Todestrieb macht sie sich lustig. So, was sie nimmt sich auch in dieser Phase nicht so ernst. Und auch diesen Schmerz, den sie hatte, all das hebelt sie nochmal so aus. Und dadurch gewinnt das auch eine ganz eigene Tiefe nochmal. Und am allerwitzigsten ist vielleicht das, was tatsächlich auch passiert ist, nachdem die sich getrennt haben, ein Jahr nach dieser 20-jährigen Ehe, schreibt sie in der Tageszeitung, von der er der Chefredakteur ist, eine Anzeige. Schaltet sie dort. Das muss ich kurz vorlesen. Nachdem ich aus einer langen, unglücklichen Ehe entkommen bin, 51 Jahre, aber noch frisch im Kopf, prächtiger 15-jähriger Sohn, eine große Größe der dänischen Literatur, Ferienhaus, große Wohnung, Stadtzentrum, vorübergehend von einer Nervenkrise außer Gefecht gesetzt, Autofahrer bevorzugt. Ist es eine Kontaktanzeige oder eine Heiratsanzeige, aber halt in der Zeitung ihres Ex-Mannes. Und das ist wirklich passiert. Also das ist das natürlich hier im Roman ist Fiktion, aber es gibt diese Anzeige wirklich, und dann hat die dänische Öffentlichkeit 1975 oder 74 war das auch rausbekommen, das ist halt Tove Ditlevsen, dieser große Literaturstar war, und da gab es einen Riesenskandal, und dann hat sie auch wieder sehr darunter gelitten. Aber erstmal hat sie gedacht, das wäre eine total gute Idee. Und in dem Roman geht es dann auch darum, dann antwortet ihr auch jemand, das müssen wir vielleicht jetzt noch nicht alles erzählen, weil sonst würden wir jetzt die ganze Stunde über den Roman reden, was wir durchaus könnten, weil der so großartig ist.
Sollen ihn ja auch noch lesen,
genau. Falls wir das haben. Der bringt dann auch alles durcheinander, dieser Mensch, der dann dazukommt. Aber ja, das zeigt auch, welchen Humor Tove Ditlevsen hatte, selbst in den Phasen, wo es ihr eigentlich wirklich, wirklich schlecht ging. Sowas. Mhm. Und das finde ich sehr beeindruckend.
So. Ja.
Und hast du noch was dazu zu ergänzen?
Nee, ich finde, es ist so ihr brillantes, konstruiertes Buch, was ich bisher gelesen habe, weil wirklich so ganz viele Ebenen damit einhergehen. Und dieser Humor, den du gerade nochmal angedeutet hast, der spielt so eine große Rolle in dieser absurd intensiven, tragischen Geschichte, ist der wie so ein Tuch, was sich aber immer auch so darüber legt. Und man fragt sich eben ganz viel, was man da gerade liest, ob man das glauben darf. Also eine sehr unzuverlässige Erzählerin, das, was ich total liebe, wenn man nicht ganz sicher sein kann. Und ganz großartige Übersetzung von Ursel Allenstein. Ich sage immer, es ist, wenn man mit Tove Ditlevsen noch nichts literarisch begonnen hat, ist es vielleicht nicht das Buch, das ich so zum Einstieg empfehlen würde. Aber ich finde es ganz, ganz großartig. Eines ihrer Lieblings... Ich sage trotzdem Romane.
Ja, das ist auch ein Roman. Ja. Also, was ich vielleicht noch sagen würde, mich hat das ganz, ganz sehr an Malina erinnert von Ingeborg Bachmann. So. Also auch dieser Todeswunsch und auch diese extremst intensive Liebe, dass man eigentlich weiß, dass die andere Person einem nicht gut tut, aber es geht auch nicht ohne die andere Person. Also diese Zerrissenheit und auch die Liebe nicht nur als ein schönes Ereignis, sondern auch ein extrem schmerzvolles Ereignis. Das hat Ingeborg Bachmann in Malina, finde ich, auch ähnlich erzählt. Und da, also Tove Ditlevsen spielt definitiv genau in der gleichen Liga wie Ingeborg Bachmann. Die ist meiner Meinung nach eine so der ganz, ganz großen Autorinnen des 20. Jahrhunderts und muss auf jeden Fall in dieser Kanonliga gehandelt werden.
Ich habe ein Poster von ihr zu Hause hängen, mir musst du das nicht.
Genau, ja, kann ich sehr empfehlen.
Okay, wir gucken immer, ob irgendwo irgendwelche Fragen sind, sonst gerne wirklich einfach reinrufen. Ja? Ich habe jetzt noch mal was dabei, ich habe erst gedacht, ob ich das direkt anschließen kann, weil es eigentlich von der Form her, ich halte es mal ganz kurz hoch, es ist von Kate Zambrano geschrieben und es heißt Drift und übersetzt ist es von der großartigen Dorothee Elmiger. Und vielleicht war es auch ein bisschen dadurch inspiriert, dass ich habe einen Schweizer Lieblingsverlag. Ich glaube, ich muss das einfach so sagen. Aber der Aki Verlag in Zürich, wenn Sie von dem noch nichts gehört haben. Ich bin heiß verliebt in das komplette Programm. Die machen immer nur im Herbst neue Bücher, weil sie ein wirklich kleines Haus sind und das wirklich alles ganz großartig aussuchen, gestalten, übersetzen lassen. Und ich liebe alles, was die machen. Das hat Ludwig in der Februarfolge, wo wir auch ein Aki-Buch hatten, auch schon mal gesagt. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, dass wir nicht bezahlt werden dafür, dass wir solche Fans sind. Aber alles, was Aki macht, finde ich ganz großartig. Und Kate Zambrano ist eine Autorin aus New York, die vor allem, also schon 10 Bücher geschrieben hat, vor allem mit Essays bekannt geworden ist, aber eben auch literarisches Schreiben unterrichtet, also Non-Fiction-Writing, um es genau zu sagen. Und im vorletzten Jahr ist von ihr schon das Buch Mutter, Klammer auf, ein Gemurmel, Klammer zu, in der Übersetzung von Dorothee Elmiger erschienen, wo sie sich mit dem sehr frühen Verlust ihrer Mutter auseinandergesetzt hat. Und jetzt ist eben Drift im letzten Herbst erschienen. Und darüber zu sprechen, ist total wahnsinnig, finde ich. Also ich habe mich auch vorhin gefragt, warum ich mir nicht was Leichteres ausgesucht habe. Aber ich liebe den Stil von Kate Zambrino so sehr. Im Original heißt es Drifts mit S hinten und ist mit A Novel unterstrichen, also ein Roman. Und was Kate Zambrino aber macht, ist eigentlich den Versuch, darüber zu schreiben, wie sie keinen Roman schreiben kann. In diesem Buch erzählt die, ich möchte trotzdem Erzählerin sagen, es spielt im Sommer, ich glaube 2015 in Brooklyn und es liegt schon lange ein unterschriebener Verlagsvertrag für einen autofiktionalen Roman in ihrer Schublade. Sie muss demnächst mal liefern. Das Problem ist, sie kann nicht so richtig liefern, weil sie eigentlich gerade gar kein Interesse daran hat, einen autofiktionalen Roman zu schreiben. Sie ist eine wahnsinnig interessierte Notizbuchschreiberin. Sie ist eine große Beobachterin ihrer selbst, ihrer Umgebung, der Nachbarschaft, der Straße. Sie liest wahnsinnig viel, sie schaut Filme, das interessiert sie gerade alles sehr. Und sie will aber eigentlich die klassische Idee, einen Roman zu schreiben, so dekonstruieren, dass sie total im Heute sein will. Ich sehe so ein paar unverständliche Blicke. Ich würde jetzt das kurz mal unterstreichen, indem ich einen meiner 1000 Lieblingsabsätze vorlese. Dann versteht man, glaube ich, ganz gut, was ich hier zu sagen versuche. Seit einer Weile interessiere ich mich für das Schreiben, das dann geschieht, wenn man nicht schreibt. Mehrmals pro Tag tausche ich mich per E-Mail mit Anna aus, einer erfolgreichen Schriftstellerin aus einer anderen Stadt. Beide haben wir Verträge für unsere Romane schon vor etlichen Jahren unterzeichnet. Kunst ist Zeit, schreibt Anna, und der Roman ganz besonders. Er muss langsam sein, er muss sich Zeit nehmen. Jenen ganzen Sommer lang versuche ich mich an der Zeit. Ich bemühe mich, die Tage nicht zerfließen zu lassen. Ich versuche, im Raum zu sein, außerhalb des Internets. Damals im Sommer beginne ich neben meinen schwarzen Notizbüchern, in die ich täglich schreibe und die sich wie Grabsteine reihenweise ansammeln, ein Notizheft zu führen, das ich mir als Driftheft denke. Sein kanariengelber Umschlag passt zu meiner Ausgabe von Walsers Roman Geschwister Tanner, den ich in kleinen Abschnitten lese, zu allen Jahreszeiten, ohne je fertig zu werden. Also Kate Zambrino will versuchen, sozusagen ganz im Heute zu sein, und sie beobachtet eben ganz genau, was der Alltag ihrer Figur tut. Sie erzählt, wie sie mit ihrem Hund Genet, nach dem Autor benannt, ein kleiner, schwarzer, biestiger Terrier, den man hinterher nach der Lektüre dieses Romans so ins Herz geschlossen hat, dass man sich einen kleinen, schwarzen, biestigen Terrier zulegen möchte. Er erzählt, wie sie versucht, diesem Hund diesen heißen Sommer möglichst erträglich zu machen, wie sie auf der Terrasse sitzen, wie sie schauen, wie die Leute vorbeiflanieren. Sie beobachtet, wie sie eben selber liest, wie sie immer wieder in Geschwister Tanner, aber auch in Kafka, auch in eine Biografie über Rilke eintaucht, sich an deren Leben auch immer wieder literarisch entlanghangelt, Gedanken in Notizen, in Notizbücher darüber schreibt, wie sie auch an Kunst ein ganz großes Interesse hat, also an Dürers Melancholia zum Beispiel oder an Vermeer. Und sie hat ein großes Filmeschauinteresse von Chantal Akermans Film, was ich total passend finde. Ich finde, es hätte kaum eine bessere Kombi geben können. Dieser Roman, der keiner ist, der ganz fluide ist, ganz luftdurchlässig, in Versatzstücken erzählt wird, manchmal in Gedanken, der entwickelt trotzdem einen Sog, wie ich es eigentlich nur von geplotteter Prosa kenne. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Aber am Ende gehen wir mit der Erzählerin durch anderthalb Jahre, bis im nächsten Winter sozusagen ihr erstes Kind auf die Welt kommt. Wir liegen mit ihr auf dem Sofa, wir masturbieren, wir merken irgendwie, dass ihre Periode wieder zu stark ist, dass sie wieder überall rausblutet. Wir gehen mit ihr auf Lesungen, wo sie sich peinlich berührt fühlt, weil sie das Gefühl hat, sie ist an einem Ort, wo sie nicht hingehört. Wir sind mit ihr in der Uni, wir unterrichten, wir diskutieren mit ihrem Mann, ob wir uns vielleicht ein günstigeres Haus irgendwo auf dem Land leisten müssten, weil wir uns das Leben in Brooklyn eigentlich nicht mehr leisten können. Und am Ende dieses Jahres wird ihr erstes Kind geboren und der Roman Drift ist fertig. Und das zu lesen ist noch nicht ganz fertig, aber er wird dann bald fertig. Das zu lesen ist eine total körperliche Erfahrung. Es ist was, was man schwer nacherzählen kann, wo eigentlich nichts passiert, an dem man sich entlang erzählen kann. Und trotzdem liest man das wie in einem Rausch. Und das ist unter anderem auch Dorothee Elmigers großartige Übersetzung zu verdanken, die einen keinen Moment zweifeln lässt, dass sie genau den richtigen Ton gefunden hat in der deutschen Übersetzung von Kate Zambrino. Und ich finde, Kate Zambrino zu lesen, ist so genau das, was man braucht, wenn man Rachel Cusk oder Deborah Levy oder Annie Ernaux sowieso liebt und deren Art auf die Welt zu gucken, dann ist Kate Zambrino eine, die sich da wahnsinnig schön genau mit auf die gleiche Stufe stellt.
Ich habe eine Frage.
Bitte gern.
Das spielt doch in Brooklyn, oder?
Mm, du warst schon mal in Brooklyn.
Ich mag ja so New York so sehr. Und oft ist es so, dass die New York ja auch wie so eine Art Figur wird, wenn in der Literatur. Ist es da auch so, dass
nee,
das also sich von der Stadt so inspirieren lässt auch, oder will sie eher vermeiden?
Nee, sie ist schon dort und sie fährt auch zum Unterrichten zum Beispiel direkt in die Stadt auch noch rein und so weiter. Aber es ist nicht so, dass es ein New York-Roman ist für mich. Für mich ist das der Terrier die wichtigere Figur als New York. Mhm. Ja?
Ja.
Frage beantwortet?
Ja, sehr. Gut. Danke.
Danke. Traut euch, Kate Zambrino zu lesen, das wollte ich sagen. Und guckt genau, was der Aki Verlag alles in seinem großartigen Programm hat. Und ich muss jetzt auch echt sagen, Dorothee Elmiger, die ja auch eigene Romane geschrieben hat und hoffentlich weiterschreibt und hoffentlich noch wahnsinnig viel übersetzt, ist für mich echt auch so ein Stern am Übersetzerinnenhimmel durch diese Arbeit. Thanks. Next.
Habe ich das richtig verstanden, dass sie auch viel durch die Stadt läuft? Ich brauche das für die
Überleitung. Ja, und sie macht Fotos.
Ja, okay.
Sehr gut. Läuft viel durch die Stadt und sie macht Fotos. Genau. Ja, Ludwig.
Okay, voll gut, weil das würde nämlich dann sehr gut zu meinem nächsten Buch passen.
Ach, guck.
Ricarda Meßner, wo der Name wohnt. Als Tove Ditlevsen gestorben ist, war Ricarda Meßner noch nicht mal auf der Welt. Die ist erst Ende der 80er geboren. Und Wo der Name wohnt, ist ihr Debütroman. Der ist vor einem Monat erschienen, ganz frisch. So, kann man noch nicht so viel kennen. Und zwar, Ricarda Meßner hat das Flaneur-Magazin nämlich mitgegründet, ist Herausgeberin und
mitbegründet.
Ja, das Flaneur-Magazin, ganz wahrlich. Und das kommt irgendwie einmal im Jahr, glaube ich, raus und widmet sich immer einer Straße.
Einer
ganz bestimmten Straße in einer Stadt. Okay. So. Und Flaneur oder dieses Flanieren, das heißt ja auch, also zumindest so wie ich das interpretiere, ist ja ein ganz bewusstes durch die Stadt gehen, die Fassaden sehen und die Fassaden auch vielleicht so ein bisschen lesen. Also so verstehen, was die Geschichte hinter diesen Fassaden ist. Wer wohnt da, wer hat da gewohnt, wie haben diese Personen vielleicht das Stadtbild auch geprägt, was sind da auch für, was fehlt da zum Beispiel auch. All das verbinde ich so mit diesem Flanieren oder Flaneurin sein oder Flanösin sein.
Wie heißt das? Flexen heißt in der Flanier.
Ja, genau, da gibt es so ein, ja. Und sie kommt auch aus dieser Richtung, diese Ricarda Meßner, was vielleicht was wichtig ist auch für diesen Roman. Sie lebt in Berlin und dort spielt auch der Roman und sie, die Hauptfigur, die Erzählerin, der, wenn ich es richtig aufmerksam gelesen habe, keinen eigenen Namen hat, aber einen sucht, die wohnt in einer Wohnung und ganz unmittelbar in der Nachbarschaft ist die Wohnung ihrer Großmutter. Und diese Großmutter ist am Anfang der Geschichte gestorben. So, das ist so, so setzt die Geschichte ein. Und dann muss diese Erzählerin in diese Wohnung gehen und die so auflösen. Und ich finde, das ist eigentlich so ein relativ konventioneller Plot-Einstieg erstmal. Also es gibt, glaube ich, so ein, also weiß ich nicht, letztes Jahr ist das schon Dana von Sofrien, dieses nochmal von vorn erschienen. Da ging das auch, da ging eine Tochter in die Wohnung ihres Vaters, der kürzlich gestorben ist. Und dann setzt das wie so eine Art Erinnerungsbewegung an. Also dann geht man da rein und nimmt so einzelne Gegenstände in die Hand und sagt so, ah, warte mal, da ist doch das und das passiert. Oder dann noch krasser, wenn das halt Fotos oder Briefe oder sowas werden. Und genau so beginnt die Geschichte auch. Und dann erinnert sie sich an ihre Großmutter, an die Kindheit, die sie hatte mit dieser Großmutter auch, dass sie da jedes Wochenende dahin gegangen ist und was sie gegessen haben und dass die Oma, die war auch so ein bisschen schrullig, hat sie immer die gleichen Sachen gekauft, die ist jeden Tag in den Supermarkt gegangen, hat jeden Tag irgendwie die gleichen Möhren, Kartoffeln, Creme Fraiche gekauft, sowas. Und daran hat sie sich halt erinnert und das fängt erst relativ leicht an und dann sagt die Oma immer so, ja, akkurat noch. So, also
ja, akkurat noch.
Ja, akkurat noch. Und hat immer so russische Floskeln drin. Das finde ich total schön. Das ist auch auf Kirillisch geschrieben.
Kannst du das lesen?
Ja. Also ich kann überhaupt kein Russisch, aber Kirillisch, ja. Ich bin ja aus dem Osten, deswegen ich hatte Russisch in der Schule. Genau, und dann kommen immer so russische Floskeln. Und die Oma kommt dann so näher und dann erzählt sie auch über den Großvater. Und irgendwann erzählt sie auch, aha, wieso kann die denn eigentlich Russisch und sowas? Und dann erfahren wir so nach und nach, wie so ein Puzzlestück, was auch nicht chronologisch oder so erzählt ist, sondern es ist wie so ein Puzzlestück, wo mal hier ein Stück dazukommt und dann mal dort ein Stück und irgendwann wird dieses Bild so ein bisschen klarer. Die Familie ist 1971 aus Riga, Lettland, nach Deutschland geflohen. 1971, genau. Da war die Erzählerin sozusagen noch gar nicht auf der Welt. Die Großeltern haben vorher in Riga gelebt. Die Oma war Zahnärztin, der Opa war ein berühmter Fußballer. Genau, und dann sind die 71 nach Deutschland gekommen, weil die haben gehört, dass in West-Berlin ein Haus steht, was denen mal gehört hat, ein Mietshaus mit mehreren Wohnungen drin. Und deswegen sind diese Großeltern mit der Mutter der Erzählerin so dann nach Deutschland gekommen. Und dieses Mietshaus, und dann wird so langsam klar, aha, darum geht es jetzt eigentlich, wurde denen weggenommen in den 40er Jahren. Und dann wird klar, aha, es ist eine jüdische Familie. So, und dann kommt auf einmal so ein historischer Ring drumherum gelegt und dann erfahren wir, Dann gehen wir mit ihr, mit der Erzählerin und ihrer Mutter nach Riga und in die Geschichte dieser Familie weiter rein. Und dann erfahren wir, und das ist dann, glaube ich, so das Zentrum, der Blutsonntag von Riga. Hatte ich vorher auch noch nie gehört. Kanntest du das? Es ist, glaube ich, an vielen Stellen in dieser Zeit in Europa passiert, aber der Blutsonntag von Riga, das ist Ende November 1941 und Anfang Dezember. Also es gibt zwei verschiedene Daten, einmal 30. November, einmal 8. Dezember. Aber so in dieser Zeit war das in Riga. Da kam die Wehrmacht dorthin und hat irgendwie 25.000 jüdische Einwohner in den Wald getrieben und dort erschossen in Massengräbern verscharrt. So. Und die Familie der Erzählerin, das sind die meisten aus dieser Familie, sind halt dabei ums Leben gekommen und nur ihr Großvater und ihre Oma konnten irgendwie fliehen. Und dann erzählt sie praktisch so, wie sie das so sich nach und nach so erschließt praktisch, dadurch, dass sie die Briefe der Oma liest, diese alten Fotos und versucht, das so zu rekonstruieren. Und dann merkt sie aber auch, ja, diese Erzählung, die ist von meiner Familiengeschichte so baue, ist eigentlich auch eine Form von Literatur, weil ich mir nicht sicher sein kann. Es ist so eine Art historische Fiktion. So. Und dann finde ich, wird es spannend zu sagen, okay, das kann eigentlich auch Literatur, so dieses Anreichern von Wissen, von irgendwie versuchen, einen Plot reinzubringen, Zusammenhänge sehen zwischen den Einzelnen, ob es jetzt Familienmitglieder oder Figuren sind, das kann man so sehen, ne? Aber wir versuchen, uns eine Geschichte zu erschließen. So. Und das geht halt bei ihr von dieser Wohnung so aus. Und dann, das fand ich dann eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Bewegung. So. Und interessant ist, auch wenn man mal so auf die Form zurückkommt, dieser Text ist immer unterbrochen von so ganz kurzen so Behördendeutsch-Beamtensprachabsätzen. So, und da geht es darum, dass sie ihren Namen ändern will.
Und, sag nochmal, wie ist der Titel des Buchs?
Genau, der heißt, wo der Name wohnt. Und dann geht es halt darum, dass sie den alten jüdischen Namen ihrer Familie wieder annehmen will, weil den haben sie, als sie nach Deutschland gegangen sind, abgelegt und dann wird ihr das in Deutschland aber so verweigert. Dir wird gesagt, naja, nur weil du das jetzt gern hättest, heißt es noch lange nicht, dass du diesen Namen haben darfst. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, der bloße Herzenswunsch, einen anderen Familiennamen führen zu wollen, stellt grundsätzlich keinen wichtigen Grund für eine Namensänderung dar. Und schon also in dieser Art der Formulierung ist so eine Kälte drin und so eine Art, also so eine Abweisung dessen, was eigentlich die Aura eines Namens für eine Person sein kann. So. Und das, wie sie das so gegeneinander stellt, so dieses sehr persönliche Erinnern, dieses Vor- und Zurücktreten von Geschichte und manchmal dieses Behördendeutsch, was einem sowieso immer so ranklatscht, das finde ich extrem gekonnt gebaut. Auch wenn ich unterm Strich sagen muss, dass vielleicht vieles von dem, was sie, wie sie das macht und worüber sie schreibt, gar nicht so neu ist, aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, dass es jetzt so der originellste Plot ist oder irgendwas, was wir noch nie im Leben gehört haben. Aber wenn wir über die Aneignung oder die Erinnerung an jüdische Familiengeschichten lesen, dann finde ich, brauchen wir die eigentlich immer wieder. Und sie baut das halt gut in dieser Nachbarschaftsbeziehung zwischen ihr und ihrer Oma auf.
Super. Ja? Ich kriege noch gleich ein bisschen die Krise, weil wir reden ja nicht miteinander über die Bücher, die wir gelesen haben, bevor wir das dann bei diesem Podcast immer besprechen. Also ich wusste, dass er diese Bücher bespricht, aber ich habe nicht genau gewusst, wie tief dieses Buch in diese Geschichte reingeht. Ja. Und manchmal ist das ein bisschen gruselig, weil ich das Gefühl habe, unsere Bücher sprechen miteinander und das ist wirklich absurd. Okay, bist du erstmal fertig mit Ricarda Messner oder wolltest du noch was sagen?
Weiß ich nicht.
Es kommt noch was später, so das ist.
Ja.
Aber erstmal bin ich fertig, ja, bitte.
Entschuldige mal kurz an. Also, was hast du gerade gesagt? Wenn es um die Erzählung jüdischer Familiengeschichte geht, muss es nicht immer der originellste Plot sein oder sowas?
Wie es ist wichtig, dass es erzählt wird, genau.
Und ich habe nicht gewusst, aber na gut. Ich habe jetzt hier ein Buch, das eine jüdische Familiengeschichte auch mit erzählt und es ist der originellste Plot, den ich je gelesen habe. Ich halte es mal hoch. Also, so habe ich es wirklich noch nie gelesen. Es ist eines meiner absoluten, ich habe es ganz frisch eigentlich beendet und es ist jetzt schon einer meiner absoluten Lieblingsromane. Es ist geschrieben von Yael van der Woden, spricht man es, glaube ich, einer Autorin aus Utrecht. Und es heißt In ihrem Haus. Sie hat es auf Englisch geschrieben, da hieß es oder heißt es immer noch The Safe Keep. Du lächelst da hinten, hast du es gelesen? Ach so, entschuldige, ich dachte, das wäre so ein Zustimmungslächeln. The Safe Keep. The Safe Keep.
Und van der Woden.
Van der Woden. Oh, endlich ein Pro. Vielen Dank.
Dankeschön.
Also, Yael van der Woden. Und in der deutschen Übersetzung, also es ist auf Englisch erst letztes Jahr erschienen und in der deutschen Übersetzung ist es jetzt von Stefanie Ochel erschienen im Gutkind Verlag. Und ich habe so viel Gutes über das Englische gehört, war auch auf der Liste für den Booker Prize und so und habe mich total gefreut, es jetzt zu lesen und überhaupt nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Und ich bin so geflasht davon. Die Geschichte spielt 1961 in einem ländlichen niederländischen Raum. Dort gibt es Isabel, eine junge Frau, die in einem abgelegenen Haus alleine wohnt. Das Haus gehört eigentlich ihrem älteren Bruder, Louis. Sie kennen es schon?
Ja.
Ach, sehen Sie?
Ich hab's ja
voll lieb. Ah, hallo. Und wie fanden Sie es?
Ja, gut.
Okay, das freut mich. Profis am Werk. Ich war nämlich, ja, okay. Ich war in Utrecht dieses Jahr im Januar. Naja, da reden wir später drüber. Auf jeden Fall hat sie einen älteren Bruder, Louis, dem eigentlich dieses Haus vererbt wurde. Aber er lässt sie da so ein bisschen drin wohnen, weil er so durch die Gegend tingelt und auch viele Jobs hat. Und hat sie noch einen Bruder, der heißt Hendrik. Die Eltern sind schon gestorben. Sie hat ihre Mutter ins Sterben begleitet, auch in diesem Haus. Und deswegen hat sie so ein bisschen sozusagen das Wohnrecht dort auf Lebenszeit. Sie ist ein bisschen das, wo man sagen würde, also wenn sie jetzt nicht demnächst heiratet 1961, dann endet sie als alte Jungfer. Das ist so ein bisschen so die Gefahr, glaube ich, in der sie schwebt. Sie hat auch jemanden, der ab und zu mal kommt und sie, glaube ich, gerne heiraten würde. Aber sie ist so ein bisschen, sie hat eigentlich keine Lust so richtig. Sie hat ihre Abläufe, es muss alles immer auf genau die gleiche Art gemacht werden. Sie hat eigentlich, ihr fehlt ein bisschen Charme. Also ihr fehlt eigentlich ganz schön doll Charme. Eigentlich ist sie ein verstockter Drachen. So muss man es, glaube ich, sagen. Und eines Tages passiert das, was verstockten Drachen immer passieren muss. Irgendwie wird ihre Welt aufgerissen. Sie trifft sich mit ihrem Bruder Louis und ihrem Bruder Hendrik zum Abendessen. Und Hendrik und sie sagen, ach, bestimmt bringt der Louis wieder eine neue Schnecke mit. Das macht er jedes Mal. Und es ist immer eine furchtbarer als die andere. Und er bringt wieder eine neue Freundin mit, Eva. Und sie sind beide so, ja klar, hat er halt wieder eine neue Freundin, wird eh nicht lange halten und so weiter und so fort. Ein paar Tage später steht Louis aber an der Tür und sagt, du, kann die Eva mal 4 Wochen hier bleiben, weil ich muss auf eine Reise und sie kann ja nicht, sie wohnt jetzt gerade bei mir und meinem Mitbewohner, aber ich kann die ja nicht mit meinem Mitbewohner alleine zu Hause, wer weiß und so, ne? Und kann die nicht bei dir wohnen, die 4 Wochen? Und das findet diese Isabel schrecklich, weil sie eben ihre Abläufe hat. Sie hat ihre Dienstmädchen, das jeden Morgen kommt und die Badfugen putzen muss und das Besteck zählen muss. Und es muss alles immer ganz akkurat sein. Und sie will da auch keinen Gast, sie möchte das nicht. Aber sie kann sich da auch nicht rausreden, weil eigentlich gehört das Haus eben Louis. Und dann hält sie es mit dieser Eva aus und es ist schrecklich. Also diese Eva tut einem auch wahnsinnig leid. Es ist nicht einfach. Man fragt sich auch, hat sie wirklich nichts, wo sie sonst unterkriechen kann? Und diese Eva möchte aber gerne da sein und das hat einen sehr interessanten Sog. Man kann nicht genau verstehen, warum die Eva unbedingt in diesem Haus sein möchte. Und diese Isabel zählt plötzlich und dann fehlt ein Löffel und dann fehlt eine Suppenschüssel und da fehlt ein Brieföffner und irgendwas und dann führt sie Listen und es ist ganz merkwürdig. Und dann kommen nochmal Hendrik und Sebastian zu Besuch, der andere Bruder Hendrik, der mit Sebastian zusammenlebt. Und dann wird nochmal klar, dass die Isabel unfassbar homophobe, wir sind immer noch 1961, ganz schmerzhafte Gedanken hat, die sie auch von der Mutter übernommen hat, die den Sebastian im Prinzip verstoßen hat, nachdem er ihr eröffnet hat, er ist aber schwul. Und dass sie so in sich verstockt ist, dass sie das von der Mutter einfach so adaptiert hat und sie tut einem plötzlich sehr leid, obwohl man überhaupt nicht mit ihr mitgeht und man denkt, boah Mann. Und dann passiert was, was die Eva in ihr auslöst und es entwickelt sich zwischen den beiden ein unfassbar schönes, auch nicht ganz widerstandsfreies Begehren. Die fallen in die schönste lesbische Liebesgeschichte. Ich glaube, man ahnt jetzt nicht, dass es darauf hinauslaufen würde, aber glauben Sie es mir, in die schönste lesbische Liebesgeschichte, die ich je gelesen habe, seit, ich glaube, Emmy und Jaguar oder sowas. Also irgendwie wirklich so. Also es ist so eine unfassbar tolle, ich habe selten lesbische Sexszenen so gut beschrieben gelesen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, wow. Sie müssen leider selber lesen, warum diese Eva unbedingt in dieses Haus musste. Und warum es eine Geschichte gibt, die sich zurückspinnt in die Zeit des Nationalsozialismus und verknüpft ist mit der niederländischen Geschichte des Nationalsozialismus. Auch das kann ich jetzt auf gar keinen Fall vorwegnehmen. Aber es ist so ein... Also es ist eine junge Autorin, die es geschrieben hat. Ich gucke noch mal ganz kurz, steht nicht genau, wann sie geboren ist, aber sie beschreibt dieses 1961 und auch in der Übersetzung von Stefanie Ochle in einer Sprache, die so genau in diese Zeit passt und so richtig dort ist und trotzdem so neu ist. Also für mich, die ich echt viele Bücher lese, hat sich das die ganze Zeit angehört, wie so habe ich das noch nie gelesen, so habe ich das noch nie gelesen. Und es ist ein großartiger Roman über in der vorderen sozusagen Ansicht über Begehren und man selber werden. Und diese Isabel wird irgendwann sie selber. Und es ist in der zweiten Ebene, die man eben nicht so richtig von Anfang an durchschaut, die sich aber ganz klar am Ende glasklar vor uns ausbreitet, ein ganz, ganz wichtiger Roman über Geschichte und über Schuld. Und ich finde, das ist einer der tollsten Romane, die ich in letzter Zeit wirklich gelesen habe. In ihrem Haus von Jaal van der Wouden. Vielen Dank. Übersetzt von Stefanie Ochel im Gutkind Verlag erschienen vor wenigen Wochen.
Aber habe ich das richtig verstanden, dass die Isabel viel, viel älter ist als die Eva?
Nee, die ist sogar ein Stück jünger, aber die benimmt sich halt wie so eine olle Schrulle.
Ah, okay, deswegen.
Dass die wirkt wie so ein Fräulein Rottenmeier, obwohl sie einfach nicht so alt ist.
Aber die haben beide den Krieg sozusagen in irgendeiner Form erlebt, oder?
Die Isabel war noch relativ klein. Hm. Die Eva war schon fünf Jahre älter, glaube ich.
Okay.
Mhm. Und man muss es leider wirklich selber lesen. Ich darf es jetzt nicht verraten. Es ist wirklich eine Erfahrung beim Lesen, rauszufinden, worauf das hinausläuft mit diesem Haus. Vielleicht, also da wir jetzt mal Publikum haben, was sehen kann, ne, wenn man sich so das ist so das Vorsatzpapier, da sind so hübsche Kacheln drauf, auf denen so Tiere sind und Hasen spielen eine sehr große Rolle in diesem Roman.
Gut geputzte Fugen
von Nelkje. Mhm. Vielleicht spricht man es auch anders, aber das Dienstmädchen hat... die Fugen gut geputzt. Also es ist wirklich ein großartig geplotteter, konstruierter, hervorragender Roman. Jetzt habe ich es gesagt.
Super.
Danke.
Auch gut zusammengefasst.
Ja, danke.
Ja.
Jetzt du.
Wir haben so schnell geredet, Maria.
Nee, ich bin da genau richtig. Du machst jetzt einen Absacker, ich mache jetzt einen Absacker. Und dann
also wir nennen Absacker immer die letzten zwei Bücher, die wir nur empfehlen. Ich fange an jetzt.
Ja, bitte.
Okay. Und zwar, weil ja gestern Internationaler Frauenkampftag war, habe ich gedacht... Das ist noch ein feministisches Sachbuch vorstelle. Und zwar von, kennt Sie vielleicht schon Nicole Seifert? Die hat vor ein paar Jahren mal den wahnsinnig tollen Band herausgebracht, Frauenliteratur und Frauen durchgestrichen über Frauen im Literaturbetrieb, wie oft sie besprochen werden, wie sie in den Kanon der Schule vorkommen, in den Universitäten und sowas. Die hat einfach mal gezählt über die Repräsentanz von Frauen in der Literatur, der Literaturgeschichte. Und jetzt hat Nicole Seifert ein zweites Sachbuch geschrieben zu dem Thema, und zwar über die Frauen der Gruppe 47. Und da sind Namen drin, zum Beispiel haben Sie schon mal was von Gisela Elsner gehört? Ja? Okay, sehr gut. Oder Ruth Rehmann.
Ich habe es gelesen.
Okay, gut. Ja, also es hat, jetzt im Gegensatz zu meinetwegen jetzt so... was weiß ich, Günter Grass oder Handke oder sowas. Ja. Also es gibt halt viele, viele männliche Autoren der Gruppe 47, die halt wirklich so im literarischen Gedächtnis so sehr, sehr fest verankert sind, wo alle Bücher irgendwie besprochen werden, immer wieder nachgedruckt. Und dann gibt es halt zum Beispiel Griseldis Fleming, von der es halt überhaupt nichts mehr zu lesen gibt, sowas. Und genau, und das hat die Nicole Seifert in Einige Herren sagten etwas dazu. Das ist, glaube ich, ein Zitat von Ingeborg Bachmann, wenn ich mich richtig erinnere. Hat sie da über diese Frauen der Gruppe 47 geschrieben, beginnt von 1947 bis, ich glaube, die letzte Sitzung war 1967, und schreibt darüber, wie Frauen eigentlich extremst marginalisiert wurden in diesen Gruppen, und zwar, oder bei diesen Sitzungen, und zwar auf mehreren Ebenen. Einmal, dass sie zahlenmäßig völlig unterlegen waren. Also es gab mal eine in den Ende der 50er Jahre eine sogenannte Frauentagung die wurde danach so genannt, da waren 4 Frauen dabei und 20 Autorinnen, Autoren, Entschuldigung. Genau, das war dann schon eine Frauentagung, weil halt 4 Frauen dabei waren. Das war schon richtig was Besonderes. So. In den meisten Jahren waren es weniger. Also nicht nur genau zahlenmäßig waren sie unterlegen, aber auch, die wurden auch lange nicht so ernst genommen. Also die mussten zum Beispiel dann, bevor die sich da so hingesetzt haben, haben die Frauen halt den Tisch gedeckt. Und die haben den natürlich auch danach wieder abgeräumt. So, das war halt Frauenaufgabe. So. Oder die wurden, es wurde sehr, sehr darüber gesprochen, was sie denn anhaben und ob man sie denn danach noch mit aufs Zimmer nehmen kann. So. Also Frauen wurden eher als so Dienstmädchen oder Sexualobjekte betrachtet von den Autoren und auch durchaus von namhaften Autoren. Und zum Beispiel, wer wirklich überhaupt nicht gut wegkommt in dem Buch, ist Hans-Werner Richter, der Initiator der Gruppe 47. Genau, also sie werden objektifiziert und auch degradiert und dann auch, und das ist das Dritte vielleicht und das Fatalste, ihr Schreiben wird als, wie bitte?
Ignoriert.
Hm. Ja, voll. Genau, und ihr Schreiben wird auch nicht als eigentlich literaturfähig gedacht. So. Also das kann halt nicht so wichtige Literatur sein wie die von Günter Grass oder wie von Heinrich Böll oder sowas, weil es ist ja nur von Frauen geschrieben. Sowas. Und das macht sie deutlich und dass das auch so ein Machtmechanismus ist, der bis heute wirkt, weil ja diese Frauen bis in die Gegenwart hinein eigentlich als nicht literaturfähig hält, dadurch, dass die damals so klein gehalten wurden. Es wurde weniger über sie geschrieben, es wurde weniger über sie gesprochen, die wurden in kleineren Auflagen gedruckt. Und das ist sowieso eine Art Kanonrevision, die sie mit diesem Buch auch versucht. Also sie sagt so, hey, erinnert euch mal an diese Frauen und diese Themen, über die sie geschrieben haben, zum Teil auch in einer Form, die spektakulär ist und die braucht überhaupt nicht dieses Attribut männlich oder weiblich, darum geht es gar nicht in der Literatur, so, sondern es geht darum, was erzählt wird. So. Genau, und auf diese Reise nimmt sie uns sozusagen mit und das auch relativ chronologisch. Sie fängt im Jahr 47 an und erzählt dann in jedem Jahr, okay, welche Autorinnen waren da dabei, was haben die geschrieben, wie wurde auf sie, also es ist auch so eine Archivsuche.
Darf ich kurz was sehr Persönliches dazu erzählen? Ich weiß, es ist dein Buch, aber als Nicole Seifert Frauenliteratur geschrieben hat, da habe ich das wie so eine Bibel immer in der Handtasche dabei gehabt und habe immer so gelesen, welche Autorinnen ich bisher noch nicht kannte und die aber auch so großartige Werke geschrieben haben. Und als ich dann gehört habe, sie macht ihr nächstes Buch über die Gruppen über die Frauen der Gruppe 47, war ich erst so kurz enttäuscht und dachte, oh, das ist aber ein spitzes Thema, ob da was für mich dabei ist, dachte ich erst so. Und dann habe ich es gelesen und war so völlig beeindruckt, weil das wirklich so Welten sind, die sie öffnet, selbst in diesem spitzen Kosmos Frauen der Gruppe 47, wo es ja auch nur so wenige tatsächlich gab, macht sie so ein, also sie setzt denen wirklich endlich mal so ein würdiges Denkmal. Und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, auch welche Autorinnen ich dort eben noch nicht kannte, mit welchen ich mich dringender mal befassen muss. Und sie hat so einen unfassbar tollen Stil, das gleichzeitig wütend und ernsthaft zu erzählen und trotzdem mit so einer Leichtigkeit durch das Leben und das Werk dieser Autorinnen zu führen, dass man hinterher das Gefühl hat, man ist so beschenkt. Also ich finde sie genau. Also ich wollte nur kurz sagen, erst war ich enttäuscht und dann war ich begeistert. Hilft das jetzt? Was? Hilft das der Diskussion?
Doch. Besser als umgedreht.
Ja, voll.
Es ist ja nicht nur dass man durch dieses Buch auch eine Liste an Namen hat, die man danach natürlich googeln will. Und dann guckt man in den Buchhandlungen oder in den Antiquariaten und will natürlich alle diese Texte kaufen. Das sowieso, aber auch dieses Machtprinzip Literaturbetrieb, das erklärt sie halt darin. Also wer wird gesehen, wer wird verlegt, wer über wen wird gesprochen und wie funktionieren diese Mechanismen und wie gezielt das auch war. Also dass zum Beispiel ein Hans-Werner Richter gesagt hat, nein, wir laden dich halt nicht wieder ein, weil du halt dich nicht ins Hotelzimmer bewegt hast, so mit mir, keine Ahnung. Genau, und das ist, glaube ich, auch was weit über die Gruppe 47 hinausstrahlt. So, das ist dann nur ein Beispiel für was eigentlich viel größer ist als nur diese Tagungen in diesem einen Land. Also, was ich gesucht habe, waren Schweizer Autorinnen. Und ich glaube, vielleicht korrigieren Sie mich gerne, aber also, es gab einige österreichische Autorinnen, und es gab natürlich einige Schweizer Autoren.
Aber vielleicht auch wegen so einer, die haben sich ja wirklich getroffen vor Ort, vielleicht war es auch eine weite Anreise einfach. Ja,
die haben es auch in Princeton getroffen.
Ja, später, hinterher. Ja.
Und 66.
Ja, später.
Genau, aber also gibt es Schweizer Autorinnen in der Gruppe 47? Nee, weiß niemand so.
Das googeln wir einfach später und
reichen. Genau, aber das war noch so was, habe ich so gedacht, das bereiten sich extrem gut vor auf unser Gespräch jetzt und sagt dann, diese eine Autorin, aber war schwierig.
Okay.
Ja, gut.
Wie viele Autorinnen sind das insgesamt?
Wie viele? Vielleicht so 20. Von halt 200 männlichen Autoren, ja, genau. Einige Herren sagten etwas dazu. Die Autorinnen der Gruppe 47 von Nicole Seifert bei Kiepenheuer-Witsch erschienen.
Okay, ich habe jetzt was sehr Ungewöhnliches. Ich habe einen Liebesroman, den hat ein Mann geschrieben als Absacker. Das ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich, weil ich normalerweise immer denke, Männer, Verzeihung, aber ich lese dann lieber Liebesromane, die Frauen geschrieben haben, dachte ich jetzt. Und jetzt hat Hannes Köhler aber einen geschrieben, der heißt 10 Bilder einer Liebe und der hat mich wirklich total weggefegt, ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Es ist auch überhaupt nichts Neues, was er macht. Er guckt über eine Beziehung, sagen wir mal von 2019 bis 2023, in 10 Kapiteln, wie so mit dem Mikroskop auf gewisse Situationen. Es ist die Liebe zwischen David und Luisa. Die haben irgendwann mal auf einer griechischen Insel am Strand irgendwie eine Nacht miteinander und verlieren sich dann wieder aus den Augen, begegnen sich dann wieder und bleiben zusammen. Und auf diese Liebe wird sozusagen geschaut und mit einem ganz, ganz großartigen, neuen, ungewohnten Blick geschaut, finde ich. Denn Luisa hat ein Kind, Ronja, und dieser David übernimmt eine, ich will gar nicht das Wort Stiefvater sagen, aber er übernimmt sozusagen die Verantwortung, weil er diese Beziehung mit Luisa eingeht, auch für Ronja, auf so eine ganz, ganz coole Weise, wo ich immer denke, wenn Männer jetzt auf Frauen treffen, die schon Kinder haben und sie wissen nicht, wie sollen sie sich verhalten, kann man das als Sachbuch lesen. Das ist super, super hilfreich, es ist super gut beschrieben, auch wie eng man eine Beziehung zu einem Kind entwickeln kann, das biologisch nicht das eigene ist und wie nah man dem kommen kann. Und es ist nicht so, ich fühle mich jetzt auch mal verantwortlich, weil du bist jetzt gerade arbeiten und hast gesagt, ich soll das machen, sondern der fühlt sich wirklich für die verantwortlich. Er macht das ganz, ganz toll und ganz erwachsen und wahnsinnig heutig und sehr modern. Das hat mir super gut gefallen. Und es wird eben genau dieser Alltag dieser beiden unter die Lupe genommen, in dem er eine Werft hat und irgendwelche Schiffe repariert und sie ist Köchin und manchmal nimmt sie auch ein paar Drogen, um die Nacht zu überstehen und es ist halt ein langer Arbeitstag und so weiter. Und wie diese Liebe sozusagen sich im Alltag halten kann, darauf wird geschaut und dann passiert aber eben doch was, obwohl David diese Ronja so wahnsinnig liebt und wirklich ein ganz toller Vater ist, fragt er sich eben auch, ob es aber für ihn nicht schön wäre, wenn die Luisa, die ja schon das leibliche Kind hat, wenn die nicht mit ihm auch noch ein Kind haben könnte. Und daraus entwickelt sich dann eine Spirale, die so neu erzählt ist, finde ich, und so einen sehr, sehr guten Blick auch auf gegenseitige Freiheit und gegenseitige Wertschätzung legt. Das hat Hannes Köhler ganz großartig gemacht. 10 Bilder einer Liebe.
Darf ich das fragen?
Gerne, Ludwig. Ja, Ludwig?
Genau, und zwar, du hast ja gesagt, ist das auch Sachbuch, dass man es auch als Sachbuch lesen kann, wenn man
nur, jetzt... Nur in dieser Beziehung.
Wenn man jetzt
sonst so ist sehr literarisch.
Eine Frau als Mann kennenlernt, die schon ein Kind hat. Weil, wie geht er denn mit dem Kind um? Oder warum denkst du, dass das so... Hast du so ein Beispiel dafür?
Naja, es ist zum Beispiel so, dass es ganz normal ist, dass er, wenn er nach der Werftschicht und er hat irgendwie eine Party mit seinen Freunden und dann geht er noch was trinken und kommt nachts um 3 völlig verkatert nach Hause. Und ich weiß nicht, ob sich manche von uns daran erinnern, wie hart es ist, wenn man am nächsten Morgen eine Brotdose schmieren muss, das Kind in die Kita oder in die Schule bringen muss. In der Regel würden haufenweise Männer, selbst leibliche Väter, wahrscheinlich sagen, oh komm, geh du doch heute mal, du hast nicht den Kater. Und der macht es nicht, der geht. Der nimmt eine Aspirin, der zieht sich einen Kaffee rein, steckt sich vielleicht einen Finger in den Hals, egal wie er es macht. Zumindest ist der verantwortlich, der macht diese super gute Brotdose, der hat gute Laune für das Kind, damit es nämlich in die Kita geht, weil es hat vielleicht auch keinen Bock. Der nimmt sich zurück und kümmert sich darum, dass es läuft und kommt nicht sofort mit einem Schild und sagt, oh, ich habe aber solche Kopfschmerzen, es war gestern ein Bier zu viel oder 15 Bier zu viel. Ich kann vielleicht doch nicht. Und ich glaube, das ist so dieses, weißt du, dass man einfach so dieses Kind in den Mittelpunkt stellt und schaut, was braucht dieses Kind. Und ich gucke dann halt, dass ich einen Mittagsschlaf kriege, wenn es gut läuft. Und wenn nicht, dann läuft es halt nicht gut. Aber ich nehme mich sozusagen zurück. Das ist, glaube ich, also es ist eine der Stellen, die mir so spontan einfällt. Das ganze Buch ist voll dieser Stellen. Also es gibt die Stelle, wo er mit ihr auf einer Rampe Skateboard fahren lernen will. und die sich verletzt und wie er sozusagen auch ganz klar, da, also jeder weiß es vielleicht, wie schlimm es ist, wenn sich ein eigenes Kind verletzt, also wie blöd es ist, was man für Panik hat und so weiter. Und wenn sich dann aber das Kind verletzt, von dem man eigentlich nicht der richtige oder der komplette Elternteil ist, oder es ist das Kind einer Freundin oder was auch immer, das ist ja nochmal 15 Mal schlimmer. Ne? Man hat es dann irgendwie, egal, er hat nichts falsch gemacht, trotzdem ist es unter seiner Obhut sozusagen kurz mal schiefgegangen. Es passiert jetzt nichts Schlimmes, aber wie man dann damit umgeht, ist es, also das kann man auch hervorragend aus diesem Buch lesen, finde ich. Und es ist ein sehr moderner, warmer, weicher, umfassender Blick auch auf das Konstrukt Familie. So, das halt nicht aus. Du hast es gezeugt, du hast es geboren und du bist klein, besteht, sondern eben weiterdenkt. So. Die Bücher gibt es da unten alle am Büchertisch zu kaufen, habe ich gesehen, was mich und uns beide als ehemalige BuchhändlerInnen sehr, sehr freut. Und tun Sie das, wenn Sie das können und wollen. Tabea. Habe ich es nicht bei 3 Büchern gesagt?
Wir zeichnen das ja für den Podcast auf, deswegen würde ich die Frage gerne kurz wiederholen. Also es kam jetzt aus dem Publikum die Frage von Tabea, dass du in 2 deiner Bücher gesagt hast, dass ein sehr neuer Blick entsteht und warum der so oder was das ganz Neue daran wäre.
Also bei Jarl van der Wouden zum Beispiel, da habe ich die ganze Zeit gedacht, das hat eine weise 80-Jährige geschrieben, die aber den queeren Kanon beherrscht und sehr im Heute verankert ist und trotzdem 1961 schon 80 war. Verstehst du, was ich meine? Also das meine ich mit neu. Also das meine ich mit, die hat so eine sehr, also wenn eine Sprache, manchmal kann man ja anhand von einem Buch und der Sprache so ein bisschen gucken, in welcher Zeit ist das gerade. Und wenn es einen so ständig überrascht, weil man das Gefühl hat, da wird über Ebenen hinweg geschrieben. Also ja, man hätte auch super eine lesbische Liebesgeschichte erzählen können, die wahrscheinlich heute spielt. Die hätte einen anderen Ton gebraucht. Diese Isabelle hätte anders gedacht, anders geredet, anders mit sich gehadert. Und da sozusagen diese, wie so einen Zeitsprung zu machen, das fand ich in dem Moment total neu. Ich glaube, ich habe es wirklich bei 3 Büchern gesagt. Bei Kate Zimbrino finde ich einfach dieses, das Alltägliche so in den Fokus zu nehmen, den Blick so auf und dann so zu meandern zwischen Kunst und Konstrukt und dekonstruieren und sich selbst keinen Unterschied zu machen und trotzdem zu springen. Also so. Ich mache so körperliche Bewegungen gerade. Das kann man im Podcast gerade auch nicht sehen dann später, aber es ist auf jeden Fall.
Maria zeigt mit ihrer Hand auf ihr Herz.
Es geht durch etwas hindurch. und ich glaube, es gibt ja so, also zum Beispiel gibt es Worte, die, wenn man bei Romanen ist es vor allem so, wo ich das Gefühl habe, es sind Redewendungen, die waren schon mal da. Sie sind oft sehr gut. Keine Ahnung, irgendwelche Schauer laufen einem irgendwo rüber. Meistens über die gleichen Stellen. Und man denkt, ja, ich kenne das Bild, ich verstehe, warum du das brauchst, das funktioniert auch, ich weiß jetzt, was du meinst. Aber bei beiden Büchern ist es so, dass ich das Gefühl habe, das sind Bilder, die unverbraucht sind und manchmal auch ein bisschen stutzig machen. Also ich habe jetzt leider keine Beispiele unterstrichen, aber man kann dieses Lesegefühl genießen und sie alle selber entdecken. Aber die so unverbraucht sind und die, wo die Autorin sich in beiden Fällen ganz konkret Mühe gemacht hat, unverbrauchte Bilder zu finden. Hilft das, Tabea? Gleich letztes bisschen? Ja. Ja, gern. Danke fürs Fragen. Dann machen wir jetzt Feierabend.
Ja, gibt es noch andere Fragen aus dem Publikum? Nein. Ansonsten gern. Ach doch, noch eine. Ja, bitte. Dankeschön. Wir haben gerade ein großes Lob bekommen.
Was liest du jetzt zuerst? Das können wir sonst ja nie fragen. Da hat es Bilder drin, genau. Das ist nämlich total witzig. Das sind manchmal richtig hässliche Bilder, wo man sich fragt. Also zum Beispiel hat sie Fotos gemacht, wie der Hund neben ihrem Bett ist, während sie es sich selber macht. Also man sieht sie nicht. Und es gibt aber auch so, also sehr hässliche Hundefotos, die sie dann mit Kunst zum Beispiel kombiniert. Sie hat ihre Nachbarin fotografiert, die sehr gebeugt durch ihren Vorgarten geht. Also es ist wirklich rührend. Und wenn man diesen Text liest und dann kriegt man dieses Bild nochmal manchmal dazu, als wäre es so ein, es ist auch das Buch, wo ich die meisten Herzchen reingemacht habe. Kannst gerne nachher mal reingucken, ehrlich gesagt. Das ist so, ja, es sind auch Bilder drin, aber alles schwarz-weiß und eher so auch so fluide zwischen dem Text.
Und alles von Kate selbst gemacht.
Ja, hat alle Kate selbst gemacht. Die Göttin, oder? Fotografieren kann sie ja auch noch. Ja. That's it. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss?
Darf ich es noch abmoderieren?
Ja, bitte gern.
Genau, das war jetzt eine Podcast-Folge, die wird auch irgendwann auf Spotify und YouTube sein. Wir sind Blau Schwarz Berlin, folgt uns gern auf Instagram und auf YouTube überall, empfehlt uns auch gern weiter. Danke fürs Zuhören und danke dem Literarfestival, dass wir hier sein durften. Extra mit dem Helikopter aus Berlin wurden wir eingeflogen, das war total schön.
Aus dem Esel geritten.
Genau, und dann jetzt mit dem Dampfer hier so reingefahren, also wirklich traumhaft. Wir freuen uns, wenn wir wiederkommen dürfen und jetzt wünschen wir Ihnen und euch noch einen schönen Sonntag. Dankeschön.
Dankeschön.